Stell dir mal vor, du planst den absoluten perfekten Sommerurlaub. Also so richtig mit allem drum und dran.
Oh ja, die klassische Urlaubsillusion.
Genau. Du hast die Route komplett im Kopf. Du träumst von dieser dänischen Mittsommernacht. Weißt du, der traditionelle St. Hans-Aften, der ja am 23. Juni gefeiert wird. Strahlender Sonnenschein, ein knisterndes Feuer am Strand, ein kühles Getränk in der Hand.
Ein echtes Sommermärchen eben.
Exakt, ein Sommermärchen. Alles ist in deinen Apps durchgeplant, berechnet und, naja, scheinbar völlig unter Kontrolle. Aber, und das ist der spannende Punkt unseres heutigen Deep Dives, genau diese Illusion der perfekten digitalen Vorhersehbarkeit zerschellt meistens an der allerersten analogen Straßenecke.
Oder in unserem heutigen Fall an der ersten Ostseewelle.
Richtig. Wir stürzen uns heute in unsere Quellen. Und zwar, genauer gesagt, in ein herrlich ehrliches, teilweise extrem ironisches Logbuch der Segeljacht Calami Star. Das Ganze wurde Ende Juni 2024 aufgezeichnet. Und unsere Mission heute ist nicht einfach nur nachzuerzählen, wer da wann und wo ankam.
Nein, das wäre ja langweilig.
Eben. Wir nehmen dieses Logbuch als Blaupause für eine viel größere Frage. Nämlich, was passiert eigentlich mit uns, wenn unsere hochtechnisierte, durchgeplante Welt plötzlich mit verrosteten Brücken, unberechenbarem Wetter und so einer völlig absurden Hafenökonomie kollidiert?
Und ich finde, dieses Logbuch liefert dafür wirklich den perfekten Mikrokosmos. Es zwingt uns, unsere eigene Erwartungshaltung komplett zu hinterfragen. Wir sind es ja heute gewohnt, dass die Welt exakt so funktioniert, wie unser Smartphone es uns verspricht.
Ja, absolut.
Wenn wir auf dem Wasser unterwegs sind, glauben wir, dank GPS, AIS-Tracking und diesen hochauflösenden Wettermodellen, die Natur irgendwie beherrschen zu können. Die Aufzeichnungen der Calami Star zeigen uns aber sehr, sehr detailliert, wie schnell diese digitale Kontrollillusion eigentlich in sich zusammenfällt.
Und warum die wichtigste Überlebenstechnik am Ende nicht das neueste iPad ist, sondern, naja, pragmatische menschliche Anpassungsfähigkeit.
Und dieser Realitätscheck, der lässt im Logbuch echt nicht lange auf sich warten.
Oh nein, ganz im Gegenteil. Der Turn startet nämlich am 21. Juni in Heiligenhafen.
Meteorologischer Sommeranfang wohlgemerkt.
Richtig.
Aber wie sieht die Realität aus? Die Crew, also der Skipper, Caroline, Frank und die beiden Rheinländer, Markus und Frankie, die müssen bei strömendem Regen und eisiger Kälte los.
In vollem Ölzeug, oder?
Ja, genau. In schwerer Schlechtwetterkleidung marschieren die zum örtlichen Griechen, um überhaupt irgendwas Warmes in den Magen zu bekommen. Zurück an Bord rettet sie dann nur die Dieselheizung.
Wahnsinn. Und das ist ja eigentlich nur das Vorspiel. Der eigentliche Bruch zwischen Theorie und Praxis, der passiert dann auf dem Wasser. Lass uns das mal aufdröseln. Der Deutsche Wetterdienst, also der DWD, hatte für den nächsten Tag westliche Winde um Stärke 5 vorhergesagt.
Was für Segler eine frische Brise ist, gut machbar.
Eigentlich schon. Aber als die Yacht dann das Kapstaber Hook auf Fehmarn passiert, knallt ihnen plötzlich ein Wind von bis zu 33 Knoten entgegen. Das ist haarscharf an Windstärke 8 vorbei, mit 1,5 Meter hohen Wellen. Da muss ich jetzt mal kurz reingrätschen, sind unsere modernen Wetter-Apps eigentlich völlig nutzlos, wenn die sich mal eben um 3 Windstärken irren?
Also, nutzlos sind sie nicht. Sie haben nur ein grundlegendes Skalierungsproblem. Wenn du auf deine Wetter-App schaust, dann siehst du ein Makromodell.
Okay, das heißt?
Das heißt, diese Modelle legen ein grobes Raster über die Landkarte und berechnen Durchschnittswerte für sehr große Gebiete. Auf dem Wasser und gerade in der Ostsee hast du es aber oft mit massiven mikrometeorologischen Effekten zu tun. Das Kapstaber Hook, das du erwähnt hast, das ist ein klassisches Beispiel für den sogenannten Düseneffekt.
Ah, okay. Wie muss man sich das vorstellen?
Stell dir vor, ein breiter Luftstrom trifft auf eine Landmasse und wird dann an einer Landspitze, also dem Kap, vorbeigepresst. Die Luftmassen müssen sich auf engerem Raum durchdrängen. Der Druck steigt dadurch und die Strömung beschleunigt sich enorm. Aus dieser gemütlichen Stärke 5, die die App anzeigt, wird dann lokal begrenzt ein echter Sturm. Dein Makromodell auf dem Handy weiß davon oft einfach gar nichts.
Krass, das erklärt das Kap. Aber kurz danach erreichen sie laut Logbuch den Offshore-Windpark Rötsand. Das ist ein riesiges Feld mit über 170 Turbinen im Wasser. Und da wird das Wetter dann völlig chaotisch. Der Skipper macht in dem Moment den herrlichen Scherz, dass diese riesigen Rotoren den Wind bei Westlage gar nicht ernten, sondern wie gigantische Ventilatoren überhaupt erst erzeugen und der Crew voll ins Gesicht blasen.
Ja, das ist ein großartiger Galgenhumor. Dafür werden sie gebaut.
Logisch, Stromerzeugung.
Genau. Aber sie tun das eben nicht sauber und reibungslos. Hinter und zwischen diesen 170 Turbinen entstehen gigantische Nachlaufströmungen, sogenannte Wake-Effekte.
Wake-Effekte, okay.
Ja. Die Luft wird extrem verwirbelt, es entstehen künstliche Fallwinde und massive Turbulenzen. Du segelst da also nicht mehr in einem natürlichen Wettersystem, sondern, man könnte sagen, in der industriellen Abluft einer gigantischen Maschine. Auch das ist ein Mikroklima, das einfach kein Standardwetterbericht der Welt präzise für so eine kleine Jocht vorhersagen kann.
Das ist echt verrückt. Okay, lass uns kurz auf die praktische Seite schauen. Wie geht die Crew damit um? Weil, wenn ich im Auto sitze und es schüttet plötzlich wie aus Eimern, naja, dann schalte ich den Scheibenwischer auf die höchste Stufe und fahre langsamer. Auf einem Boot kannst du ja nicht einfach mal bremsen.
Genau, das Wasser hat keine Bremse.
Sie entscheiden sich, laut Logbuch jedenfalls, das Vorsegel, also die Genua, pragmatisch auf 70% zu reffen. Für alle, die jetzt nicht jedes Wochenende auf dem Wasser verbringen, reffen bedeutet ja nicht einfach, dass man da an einer Schnur zieht. Und das Problem ist weg. Wie funktioniert dieser Mechanismus, der das Boot in dem Moment stabilisiert?
Also wenn der Wind drastisch zunimmt, dann drückt er mit einer enormen Hebelwirkung in die Segel und zwingt das Boot in eine extreme Schräglage.
Was ja sicher auch gefährlich werden kann, oder?
Absolut. Schlimmstenfalls verliert das Ruder im Wasser seine Wirkung, das Boot wird dann unkontrollierbar und schießt ungewollt in den Wind. Reffen bedeutet ganz einfach, dass man die Segelfläche physisch verkleinert, in diesem Fall auf der Kalami Star, wird das Vorsegel ein Stück weit aufgerollt.
Man nimmt dem Wind also quasi die Angriffsfläche.
Exakt. Das ist exakt vergleichbar mit dem Herunterschalten in einen niedrigeren Gang, wenn du mit dem Auto einen extrem steilen, verschneiten Berg hinabfährst. Du verlierst zwar die theoretische Höchstgeschwindigkeit, gewinnst aber die physische Kontrolle über dein Fahrzeug zurück. Es ist pure Physik im Dienst der Sicherheit.
Sehr cooles Bild. Und diese Kontrolle brauchen sie auch dringend. Denn nach dem Kampf mit der Natur rennen sie direkt in das nächste Systemversagen, diesmal ein von Menschen gemachtes. Und das bringt uns zu meinem absoluten Lieblingsmoment in diesen Aufzeichnungen.
Lass mich raten, die Brücke.
Oh ja, die Brücke. Die Crew hat dieses feste Ziel, St. Hans Aften, das dänische Midsommerfest. Sie wollen das unbedingt mit ihrem Freund Jess in Nykøbing feiern. Sie segeln also diesen Guldborgsund hinauf. Und das ist ein extrem schmales Fahrwasser, komplett gesäumt von Untiefen. Sie navigieren da hochkonzentriert, um nicht auf Grund zu laufen. Sie sind quasi auf der Zielgeraden.
Und dann?
Und dann stehen sie vor der großen Kong Frederik den 9. Brücke und stellen fest, die Brücke klemmt. Sie ist kaputt und bleibt den gesamten Tag für den Schiffsverkehr geschlossen.
Ein klassischer Fall von Single Point of Failure in der Logistik. Ein einziges fehlerhaftes Bauteil bringt die gesamte Kette zum Erliegen.
Ja, aber was mich hier wirklich fassungslos macht, ist der Informationsfluss. Wir reden hier ja nicht vom 18. Jahrhundert, wo man Flaschenpost verschickt. Die haben hochmoderne digitale Instrumente an Bord. Eine andere Yacht, ein Volkeboot, war ihnen sogar kurz vorher im Fahrwasser entgegengekommen. Warum wusste niemand von dieser Sperrung? Warum hat das entgegenkommende Boot nichts über Funk gesagt oder ihnen einfach zugerufen?
Also die fehlende Kommunikation von Boot zu Boot ist wahrscheinlich schlichtweg menschliche Nachlässigkeit. Man geht schnell davon aus, der andere weiß bestimmt schon Bescheid.
Typisch.
Ja. Aber dein Punkt bezüglich der digitalen Systeme, der ist der entscheidende. Es gibt ja internationale Warnsysteme wie NAVCAGs oder die offiziellen Nachrichten für Seefahrer. Die sind fantastisch, wenn sich irgendwo in der Nordsee eine Sandbank verlagert hat oder ein großes Seezeichen fehlt.
Aber bei einer Brücke nicht.
Nein, weil diese Systeme oft extrem bürokratisch und träge sind. Wenn an einer dänischen Kommunalbrücke morgens ein Relais durchbrennt und der örtliche Mechaniker erst am nächsten Tag Zeit hat, sich das anzuschauen, dann schafft es diese Information einfach nicht schnell genug in die internationalen standardisierten Datenströme.
Und wie haben Sie es dann rausgefunden?
Der Skipper der Kalami Star ruft schließlich selbst per Handy den Brückenwärter an, um den wahren Stand der Dinge zu erfahren. Und ein befreundeter Segler namens Martin schickt später noch einen Link zu einem lokalen dänischen Portal. Das zeigt uns, wir verlassen uns blind auf unsere Makrodaten, auf den großen Bildschirmen, aber die hyperlokale, analoge Realität, die entzieht sich oft komplett diesem Netz.
Warte mal. Da muss ich jetzt aber mal die Perspektive des Autofahrers einnehmen. Wenn ich auf der Autobahn vor einer Vollsperrung stehe, naja, dann fahre ich auf den Standstreifen, mache den Motor aus, drehe das Radio ein bisschen lauter und warte. Oder ich fahre die nächste Abfahrt runter zu einem Burgerladen. Warum ist so eine geschlossene Brücke auf einem Boot eigentlich ein derartiges Drama? Können die nicht einfach eine Pause machen?
Nein, weil das Wasser niemals stillsteht. In so einem schmalen Sund wie dem Guldbocksund hast du eine konstante Strömung. Dazu hast du den Wind, der dich permanent in Richtung dieser Untiefen drückt. Du kannst dein Boot nicht einfach wie ein Auto parken, den Schlüssel abziehen und abwarten.
Aber ankern geht doch, oder?
Theoretisch schon. Man könnte den Anker werfen, aber in einem engen, ausgebaggerten Fahrwasser ist das oft streng verboten oder schlicht gefährlich, weil man die gesamte Berufsschifffahrt blockiert. Man ist den physikalischen Kräften da permanent ausgeliefert. Man muss das Boot aktiv unter Motor auf Position halten, notfalls stundenlang.
Was ja enormen Stress bedeutet. Und hier greift für mich wieder diese psychologische Komponente aus dem Logbuch, die ich so faszinierend finde. Sie hätten jetzt wütend werden können. Das große Ziel, dieses perfekte Midsommerfest, für das der gesamte Turn geplant war, geplatzt. Einfach weg. Aber anstatt sich von der Frustration zerfressen zu lassen, koppeln sie sich emotional sofort von diesem ursprünglichen Plan ab.
Genau. Sie schalten sofort um.
Ja. Sie drehen das Schiff einfach um, aktivieren Plan B und segeln wieder zurück nach Getzer. Jessi in Nückebing wird informiert, der Midsommer wird gedanklich gestrichen und stattdessen schaut man abends entspannt Fußball-EM. Diese Radikalität im Umplan, die bewundere ich echt.
Das ist aber auch die absolute Kernkompetenz von Menschen, die erfolgreich in unberechenbaren Umgebungen agieren. Sobald du auf See stur an einem Plan festhältst, der durch äußere, unbeeinflussbare Umstände obsolet geworden ist, wird es richtig gefährlich. Der Plan wird dann quasi zum Feind der Sicherheit. Diese Crew zeigte eine bemerkenswerte emotionale Elastizität.
Wobei diese Elastizität im Hafen von Getzal dann direkt auf die nächste harte Probe gestellt wird. Und diesmal geht es ums Portemonnaie.
Oh ja, das Hafengeld.
Dieser erzwungene Plan B zwingt uns nämlich, einen genauen Blick auf die Hafenökonomie der Ostsee zu werfen. Und die Details in diesem Logbuch sind wirklich, also schmerzhaft. In Getzer rufen die unfassbare 280 dänische Kronen auf. Das sind knapp 37,50 Euro für eine einzige Nacht. Und in Nüstedt waren es 260 Kronen, also 34 Euro. Und dafür bekommen sie laut Logbuch Sanitäranlagen, die als grottenschlecht und aus einer völlig anderen Zeit beschrieben werden. Duschen kostet oft sogar noch extra.
Ja, und der Skipper ist ja so fassungslos über dieses Preis-Leistungs-Verhältnis, dass er sogar eine formelle Beschwerde an die Kommune Nüstedt schreibt.
Stimmt, und er bekommt ja sogar eine Antwort des dortigen Hafenmeisters, oder? Der das Problem zwar eingesteht, den extrem hohen Preis aber ganz nonchalant damit verteidigt, dass auf so einer Yacht ja vielleicht auch mehr als zwei Personen an Bord sein könnten.
Genau. Das ist kein reiner Zynismus von dem Hafenmeister, sondern ein perfektes Beispiel für ein ökonomisches Prinzip. Das Modell der Captive Audience, also des gefangenen Publikums.
Da muss ich dir jetzt aber echt widersprechen. Niemand ist gezwungen, in einen schlechten Hafen zu fahren. Denk mal an deinen letzten Städtetrip. Wenn ich ein Hotelzimmer für 150 Euro buche und das Badezimmer da ist komplett verschimmelt, dann reise ich sofort ab. Ich hinterlasse eine vernichtende Bewertung im Netz und buche das nie wieder. Warum lassen sich Segler so ausnehmen? Werf doch einfach einen Anker in einer schönen Bucht, das kostet gar nichts.
Auf dem Papier hast du natürlich recht, aber in der maritimen Realität bist du abends eben doch gefangen. Ein Segelboot ist zwar eine autarke Insel, ja, aber eben mit stark limitierten Ressourcen.
Strom und Wasser meinst du?
Richtig. Irgendwann sind die Bordbatterien leer und müssen an den Landstrom, die Wassertanks müssen gefüllt werden, die Abwassertanks müssen geleert werden. Und das allerwichtigste Argument: Das Wetter in der Ostsee schlägt extrem schnell um.
Ach, wegen der Sicherheit.
Ganz genau. Eine kostenlose Ankerbucht bietet bei aufziehendem Starkwind oft keinen ausreichenden Schutz. Wenn du abends erschöpft bist, der Wind frischt auf und du brauchst einfach eine sichere Box mit festen Festmacherleien, tja, dann zahlst du jeden Preis, den die Kommune aufruft. Du hast in dem Moment keine Wahl. Du bist exakt in der gleichen Position wie ein Familienvater im Freizeitpark, der zähneknirschend 8 Euro für eine kleine Flasche Wasser bezahlt, weil er den Park nicht verlassen kann.
Ah, das ist eine fantastische Analogie. Und das erklärt dann auch diesen fehlenden Innovationsdruck bei den Häfen. Warum etwas renovieren, wenn die Kunden eh kommen müssen?
Genau. Wir müssen hier aber auch die Historie betrachten. Im Oktober 2023 gab es eine verheerende Jahrhundertsturmflut an der dänischen und deutschen Ostseeküste. Viele Hafenanlagen wurden da massiv beschädigt. Den kleinen dänischen Kommunen fehlt heute schlichtweg das Kapital für umfassende Sanierungen.
Und was machen sie dann?
Was macht die Politik Ökonomie? Sie dreht an der einzigen Schraube, die sie hat. Sie erhöht die Liegegebühren drastisch, um wenigstens die laufenden Kosten zu decken oder alte Schulden abzubauen. Da die Segler aus Sicherheitsgründen ohnehin kommen müssen, funktioniert das Geschäftsmodell kurzfristig sogar. Es ist eine klassische Preis-Leistungsspirale, die sich unaufhaltsam nach unten dreht.
Und der Kontrast wird im Logbuch ja überdeutlich, als sie später die dänischen Gewässer verlassen und das deutsche Warnemünde anlaufen. Da zahlen sie glatt 30 Euro, finden nagelneue Sanitäranlagen vor, haben einen super entspannten Hafenmeister, der nicht jeden Kopf an Bord einzeln mit der Kasse abrechnet, und sie müssen auch nicht strikt um 10 Uhr morgens die Box räumen. Alles ist viel relaxter.
Aber fairerweise muss man sagen, Dänemark bietet für die absurden Preise eine ganz andere immaterielle Währung.
Oh ja, das berühmte Hafenkino.
Ein soziologisch und psychologisch hochspannendes Phänomen.
Ich liebe diese Beschreibung aus Gedessa. Da bläst es mit Windstärke 5 genau quer zu den Liegeplätzen. Jedes Anlegemanöver von ankommenden Booten wird zur reinsten Zitterpartie. Die Crew der Kalamazda sitzt sicher im Cockpit und schaut genüsslich zu. Im Logbuch steht, die Boote treiben wie an einer Perlenkette an ihnen vorbei, weil die Crews diesen Seitenwind völlig unterschätzen.
Ein Klassiker.
Ich stelle mir das vor, wie wenn man im Straßencafé sitzt, an seinem Espresso nippt und beobachtet, wie jemand versucht, in eine viel zu enge Parklücke am Hang rückwärts einzuparken. Der pure Nervenkitzel, solange es nicht das eigene Auto ist.
Der Vergleich mit dem Einparken trifft's extrem gut. Nur, dass Autos eben keine Segel haben, die selbst im geborgenen, also eingerollten Zustand noch extrem viel Windwiderstand bieten. Der Seitenwind drückt den Bug eines Bootes gnadenlos weg.
Warum gerade den Bug?
Weil dort unter Wasser meist weniger Lateralplan, also weniger Widerstandsfläche, vorhanden ist als hinten am massiven Kiel. Wer hier beim Anlegen nicht mit viel Motorenergie und präzisem Timing arbeitet, der wird sofort zum Spielball der Physik. Das Hafenkino, das Sie da beschreiben, ist im Grunde die kollektive Erleichterung derer, die es bereits geschafft haben, gepaart mit so einer gewissen Schadenfreude gegenüber denen, die noch gegen die Elemente kämpfen.
Und als dann ein befreundeter Einhandsegler namens Klaus aus Schweden kommend auf seiner Wind of Change endlich festmacht, da wird er von der Crew direkt mit einem rheinländischen Bolten Altbier versorgt. Vermutlich eine absolute medizinische Notwendigkeit nach so einem Adrenalinschub im Seitenwind.
Definitiv.
Aber weißt du, wir reden hier die ganze Zeit über diese großen Makrothemen, Wettermodelle, kommunale Wirtschaftsstrukturen, maritim-infrastrukturelle Netzwerke. Aber wenn ich mir anschaue, was in diesem Logbuch wirklich emotional nachhallt, dann sind es die völlig absurden, mikroskopisch kleinen Dramen des Alltags. Lass uns bitte über die Möwe in Warnemünde sprechen.
Ein absolut perfektes Beispiel dafür, wie schnell Entspannung in puren Stress umschlagen kann.
Die Szene ist grandios. Die Crew schlendert entspannt an der Promenade in Warnemünde. Kurze Hosen, endlich mal echte Urlaubsstimmung nach dem ganzen Regen. Franky kauft sich ein Eis und geht arglos spazieren, während der Skipper übrigens noch trauert, dass es kein dänisches Lakritze-Eis, also Lakritzes, gab.
Sehr spezifischer Schmerz.
Ja. Und dann, aus dem absoluten Nichts, ein eiskalter, präzise berechneter Sturzflug. Eine Möwe attackiert Franky gezielt von hinten und klaut ihm das Eis direkt aus der Hand. Er ist so perplex und wütend, dass er reflexartig nach einem massiven Aschenbecher auf einem Bistrotisch greift, um sich zu verteidigen, zum Glück erfolglos. Die Szene ist total filmreif, aber irgendwie auch ein Symptom unserer Zeit, oder?
Definitiv. Wir betrachten das jetzt als super witzige Anekdote. Aber biologisch gesehen ist das eine extrem faszinierende Systemanpassung.
Inwiefern?
Silbermöwen sind eigentlich pelagische Jäger, das heißt, sie jagen kleine Fische auf dem offenen Meer. Aber sie haben unsere menschliche touristische Infrastruktur als hochgradig effiziente, kalorienreiche Nahrungsquelle identifiziert.
Eiscreme und Pommes.
Richtig. Sie haben die Scheu vor dem Menschen komplett abgelegt und hochspezialisierte Taktiken entwickelt, um uns oft aus dem toten Winkel kommend zu bestehlen. Der Mensch baut sich eine künstliche Urlaubswelt auf und die Natur passt sich radikal an diese künstliche Welt an. Es ist quasi ein ökologisches Systemversagen, das ironischerweise für die Möwe perfekt funktioniert.
Wow, so habe ich das noch nie gesehen. Aber von dem Systemversagen der Natur kommen wir jetzt zum finalen Systemversagen der Technik an Bord. Später geht es noch in den Westhafen von Wismar, der übrigens absurde 43,50 Euro kostet, weil der günstige Liegeplatz gesperrt ist. Aber auf der finalen Rückreise nach Heiligenhafen, da passiert das, was im ersten Moment nach dem absoluten Untergang klingt.
Der berühmte Ausruf.
Ja. Markus ruft plötzlich panisch durchs Boot: Wasser im Schiff. Wenn du das auf hoher See hörst, da bleibt dir doch das Herz stehen, oder? Ich lese das und denke sofort an die Titanic.
Es ist der akustische Inbegriff der maritimen Katastrophe. Dein Gehirn schaltet sofort auf Überlebensmodus, weil, naja, Wasser im Schiff normalerweise bedeutet, dass die äußere Hülle gebrochen ist, die Grenze zwischen dir und dem Ertrinken.
Laut Logbuch war das Badezimmer auch komplett geflutet. Aber als sie den ersten Schock verdaut haben, stellen sie fest, der Rumpf ist völlig intakt. Es gab überhaupt keinen Leck nach draußen. Was war da eigentlich los? Erklär uns das mal, warum so ein simples System auf einem Boot dermaßen eskalieren kann.
Um das zu verstehen, müssen wir uns klarmachen, wie Wasserversorgung auf so einer Yacht überhaupt funktioniert. Zu Hause drehst du den Hahn auf und das Wasser wird einfach durch den städtischen Wasserdruck aus der Leitung gepresst. Auf einem Boot hast du diesen externen Druck logischerweise nicht.
Klar. Woher auch?
Du hast einen Wassertank irgendwo tief im Rumpf und eine elektrische Druckwasserpumpe. Dieses ganze System steht permanent unter Druck. Wenn du jetzt den Hahn öffnest, fällt der Druck in der Leitung ab, ein Sensor merkt das sofort und die Pumpe springt an, um Wasser aus dem Tank nachzufördern.
Klingt eigentlich total idiotensicher.
Ist es aber nicht, wenn unerwartete Variablen hinzukommen. In diesem speziellen Fall wurde kurz vor dem Turn eine neue, scheinbar fehlerhafte Pumpe eingebaut. Kombiniert wurde dieses Pech dann mit einem leeren Trinkwassertank.
Ah, okay. Was passiert dann?
Wenn die Pumpe Luft zieht, weil der Tank eben leer ist oder ein Ventil dem Druck nicht standhält, dann schaltet die Automatik oft nicht mehr ab. Sie pumpt ununterbrochen weiter, überhitzt dabei, drückt das ganze Restwasser oder die Luft durch die Dichtungen und flutet am Ende das Innere des Bootes mit dem eigenen teuren Trinkwasser.
Unglaublich.
Ja, es ist kein Angriff des Ozeans von außen, sondern eine reine, hausgemachte Fehlfunktion eines eigentlich geschlossenen Kreislaufs.
Ein völlig harmloser Fehler mit maximaler psychologischer Wirkung. Aber auch hier wieder, der Skipper, der glücklicherweise handwerklich extrem begabt zu sein scheint, gerät überhaupt nicht in Panik. Er baut mitten auf der schaukelnden Ostsee die alte, noch funktionierende Pumpe wieder ein. Sie wischen die riesige Sauerei auf. Und die Fahrt geht einfach weiter. Und das bringt uns eigentlich exakt zu der Erkenntnis, die wir aus diesem ganzen wunderbar chaotischen Logbuch ziehen können.
Wie würdest du diese zentrale Erkenntnis denn für unsere Zuhörer zusammenfassen?
Also, wenn du dir diesen Turn der Kalami Star in Ruhe ansiehst, von dem eiskalten Regen in Heiligenhafen über klemmende Kommunalbrücken, absurd teure und eklige Duschen bis hin zu diebischen Möwen und überfluteten Badezimmern, dann war das objektiv betrachtet ein absolutes organisatorisches Desaster.
Auf dem Papier ja.
Nichts, aber auch gar nichts von diesem Sommermärchen, das am Anfang auf den Bildschirmen geplant war, hat wirklich überlebt. Und trotzdem, und das ist das Schöne, liest man aus jeder Zeile dieses Logbuchs eine tiefe Zufriedenheit, einen großartigen Zusammenhalt und puren Humor. Der Wert dieser Reise entstand eben nicht durch das sture Abhaken eines perfekten Plans, sondern durch das gemeinsame Bewältigen der Unvollkommenheit.
Ein tolles Fazit. Und genau da möchte ich für heute noch einen allerletzten Gedanken anknüpfen, den jeder von uns in seinen eigenen Alltag mitnehmen kann. Dieses Logbuch ist für mich nämlich ein fantastisches Plädoyer gegen unsere moderne Hybris. Wir leben heute fest in dem Glauben, dass Daten uns Unverwundbarkeit garantieren.
Oh ja, die Vermessung der Welt.
Genau. Die Kalami Star hatte ja alles. Sie wurde per AIS-Signal digital von Freunden getrackt. Sie hatten diese hochpräzisen GPS-Plotter, Radar, Wetter-Apps immer auf dem allerneuesten Stand. Sie konnten scheinbar jeden Quadratmeter ihrer Umgebung digital vermessen und vorhersagen.
Aber die digitale Karte ist eben nicht das physische Territorium.
Exakt das ist der Punkt. Die Illusion der perfekten Kontrolle macht uns ironischerweise viel anfälliger und auch ungeduldiger für die analoge Realität. Ein Software-Update kann dir nicht helfen, wenn eine dänische Brücke mechanisch verrostet ist.
Richtig.
Kein GPS-Plotter der Welt schützt dein Eis vor einer Möwe, die sich evolutionär an Touristen angepasst hat. Und keine App repariert dir eine durchgebrannte Wasserpumpe auf offener See. Wir optimieren unsere Pläne heutzutage ins Unendliche, aber wir verlernen dabei oft die wichtigste urmenschliche Fähigkeit überhaupt: die Toleranz für das Unvorhersehbare.
Wahnsinn.
Diese stoische Ruhe, wenn der Plan einfach vor deinen Augen zerfällt und man sagen muss, okay, dann segeln wir eben woanders hin und schauen dort Fußball.
Die Koordinaten lassen sich berechnen, das Leben an sich aber nicht. Ein wahnsinnig starker Gedanke zum Schluss. Wenn du also das nächste Mal vor einer roten Ampel stehst, die einfach nicht grün werden will, oder dein Hotelzimmer nicht das hält, was der Hochglanzfilter auf Instagram dir versprochen hat, denk einfach kurz an die Crew der Color My Star. Reff deine mentalen Segel, bleib flexibel und belohn dich am Ende des Tages mit einem kühlen Getränk. Das war's für heute. Danke, dass du uns auf diese tiefgehende Analyse begleitet hast und fürs Mitdenken. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder tief in faszinierendes Material eintauchen.